aus dem Hut, der Filmpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Dieser Podcast wurde ursprünglich zwischen Oktober 2016 und Juli 2018 als Videoformat aufgenommen. Entschuldigt im weiteren Verlauf die Tonqualität. Ein Standmikro, das im Raum steht und eine Tonspur für zwei Sprecher gleichzeitig aufnimmt, kann nicht mit zwei Kondensatormikrofonen, die separate Spuren aufnehmen, mithalten. Man versteht Markus und mich aber. Also viel Spaß mit 5 aus dem Hut.
Hallo liebe Leute, da sind wir wieder mit der Folge 7. Schon schwer, ne?
4 Bier für die Männer aus dem Sägewerk.
Oder auch 7 Bier vielleicht für die Männer aus dem Sägewerk. Aber wir haben Folge 7 von 5 aus dem Hut. Jetzt haben wir schon 2 Zahlen genannt. Das ist der Wahnsinn.
3.
Ja, 3.
Nein, jetzt 4.
Oh, verdammt. Oh. Fangen wir vielleicht nochmal von vorne. 5 aus dem Hut heißt diese Sendung. Es geht um diesen Hut. Und vielleicht erklärst du mal ganz kurz, worum es eigentlich geht.
In diesem Hut befinden sich kleine Zettel mit immer noch etwas mehr als 40 Filmkategorien, wie beispielsweise, was haben wir denn noch nicht als Beispiel genannt? Die 5 besten Filme, in denen es um eine künstliche Intelligenz geht.
Oder Katastrophenfilme.
Katastrophenfilme.
Also die 5 besten natürlich.
Ist irgendwie zynisch, ne?
Die 5.
Katastrophen.
Die 5 grausamsten Katastrophen im Film.
Oder? Ja. Ich glaube, Markus muss ziehen. Muss ich ziehen?
Ich hab Angst.
Das ist viel Text.
Oh, Filme, die auf einem Buch oder Kurzgeschichte von Stephen King basiert.
Yep.
Jojo. Na dann.
Moment.
Auf und davon.
Munter ans Werk, Mr. King. So, du hast gezogen, das heißt, ich muss anfangen.
Ja.
Meine Nummer 5 ist Dead Zone mit Christopher Walken. Geht darum, dass Christopher Walken, ich glaube, er ist Lehrer oder sowas. Also
ich habe den Film nicht gesehen.
Typische Kleinstadt, hat einen Unfall und kann fortan Menschen, die er berührt, also zum Beispiel durch einen Händedruck oder irgendwas, deren unmittelbare Zukunft vorhersehen. Und anfangs ist er dadurch natürlich sehr verwirrt und denkt sich, was ist denn hier los mit mir, und hat eigentlich überhaupt keinen Bock. Aber irgendwann fällt ihm dann auf, dass er ja dadurch im Zweifel auch die Schicksale von Menschen verhindern kann. Also er berührt einen kleinen Jungen und sieht dann irgendwie, dass dieser Junge irgendwie im Eis einbricht oder so, und das verhindert er dann und so weiter und so fort. Ist sehr spannend, sehr minimalistische Produktion. Ist muss auch relativ alt sein, weil Christopher Walken hat dort noch Haare und die sind nicht grau. Die Augen sind creepy wie immer, aber er ist halt deutlich jünger
als. Die Frisur ist wahrscheinlich auch ähnlich wie sonst.
Ja, der Haarensatz ist halt noch weiter vorne als. Keine Ahnung.
Die Geheimratsecken.
Ja, also ich würde mal schätzen, späte 70er, frühe 80er, irgendwie sowas. Aber okay. Ich habe den auch irgendwann im Fernsehen gesehen beim Seppen und so. Oh, ist das denn nicht der Walken? Okay, mal weiter gucken. Dead Zone. Sehr, sehr guter Film. Wird auch in mindestens einer Simpsons Halloween-Folge parodiert.
Okay.
Ich weiß gerade nicht in welcher, aber ist so.
Cool.
Markus, deine Nummer 5.
Meine Nummer 5. Needful Things. Im Deutschen heißt es, glaube ich, in einer kleinen Stadt. Also zumindest das Buch heißt so. Der Film ist spielt wirklich in einer kleinen Stadt, und Hauptdarsteller ist Ed Harris als Sheriff dieser kleinen Stadt. Und was passiert in der kleinen Stadt? Ein Krämerladen macht auf, eine Art Pfandleihe, kann man sagen. Und diese Pfandleihe wird betrieben von einem ganz komischen alten Mann. Max von Sydow spielt diesen alten Mann, und jeder, der da hinkommt, kann kriegt einen Gegenstand, der irgendwie mit seinem Leben zu tun hat. Also das heißt, dieser alte Mann kennt anscheinend irgendwie das Leben oder das vielleicht aus der Vergangenheit irgendwas, und das sind irgendwie wichtige Dinge, vielleicht eine Jacke von der Highschool oder so, die Leute irgendwie wieder an Zeiten erinnern, wo sie vielleicht jemand anders waren, also andere Wege eingeschlagen sind. Und das klingt erstmal alles positiv und super, aber das Schlimme ist, dass der Mann auch etwas als Gegenleistung haben will. Nicht Geld, sondern etwas anderes. Es stellt sich nämlich heraus, dass dieser Mann der Teufel ist. Logischerweise will er die Seele haben. Er ist wie der Krebs dieser Stadt, dieser Kleinstadt. Und der Sheriff ist der Einzige, also Ed Harris ist der Einzige, der das Ganze abwenden kann. Sehr, sehr spannend erzählt. Es gibt natürlich Mord und Totschlag. Es gibt sehr spookige Sequenzen. Und auf jeden Fall mal angucken. Klasse.
Meine Nummer 4 ist Running Man mit Arnold Schwarzenegger. War mir auch bis vor einigen Jahren gar nicht bewusst, dass das eine Stephen King-Verfilmung ist, weil das Buch wohl auch unter hier als Richard Bachmann rausgekommen ist.
Pseudonym,
ja. Gibt ja ein paar Bücher von Stephen King, die als Richard Bachmann veröffentlicht wurden, was ziemlich lustig ist, weil es rührt daher, dass er irgendwann mal einen Streit mit seiner Frau hatte oder eher eine Kabbelei, die ihm vorgeworfen hätte, dass er nur erfolgreich ist, wegen seinem Namen Stephen King. Dann hat er, okay. dann hat er seinem Verleger gesagt, so, hey, ich möchte ein paar Manuskripte, die ich noch von früher rumliegen habe oder so, oder als unter Pseudonym rausbringen und schauen, ob das was bringt. Und der Verleger natürlich erstmal so, nein, bitte nicht. Und dann Stephen King, ey, ich bin fucking Stephen King, du tust, was ich dir sage, sonst schreibe ich überhaupt keine Bücher mehr. Also, sinnbildlich gesprochen, hat der Verleger gesagt, ja, okay. Und ja, wie sich's rausgestellt hat, die Bücher sind dann tatsächlich wirklich noch erfolgreich geworden. Amok und Todesmarsch sind, glaube ich, so die bekanntesten. Ja,
wobei Todesmarsch ist ein heftiges Ding, das habe ich auch gelesen. Wurde auch auf den Index mal gesetzt, zu Recht. Es ist wirklich eine Utopie.
Dystopie,
heftigster Art.
Ja, aber wir schweifen ab.
Ja, Entschuldigung.
Genau.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, die Art, wie Richard Bachmann schreibt, ist wiederum anders
ja. als Stephen King. Genau, also er hat sich bewusst, also die Bücher von Richard Bachmann sind halt tatsächlich härter und gewalttätiger, und daher rührt natürlich auch, dass es Running Man eben Arnold Schwarzenegger ist. Aber das ist kein typischer Arnold Schwarzenegger-Film. Natürlich, ja. Es gibt One-Liner, es gibt Blut ohne Ende, Kettensägen, Massaker 374.000, Mörder-Level 9.000, also wirklich richtig hart. Aber eben durch diesen Moderator, der diese Spielshow, wo es darum geht, kurz zusammengefasst, es ist halt in einer Zukunft geht es halt darum, dass das Volk halt bespaßt wird, indem man straffällige Menschen gegen irgendwelche absurden Mutanten, Monster, Kämpfer.
Ja.
Wrestling ist im Prinzip wie Wrestling oder so. Aber es ist halt
eigentlich ein Gladiatorenkampf.
Ja, genau, Gladiatoren, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und Arnold Schwarzenegger wird da halt auch reingeschickt, ist natürlich ein Komplott und so weiter. Und er ist natürlich kein Straffälliger, sondern hat sich geweigert, auf Zivilisten zu feuern. Aber wie faschistische Regime so sind, interessiert ihn das halt ein Scheiß. Wer rebelliert, der wird niedergemäht. Und es ist halt sehr, sehr viel. Es ist ein geiler Actionfilm, Blut und Morde und so weiter. Aber es ist eben auch eine sehr geile Mediensatire oder Medienkritik, weil es halt nicht weit von dem weg ist, was schon so gibt, so Big Brother, Dschungelcamp und so weiter. Klar, da gibt's noch keine Kettensägen, aber noch. Also mich schockt da gar nichts mehr, dass man so hört. Und der Film ist, glaube ich, ist halt aus den 80ern, also schon sehr weit voran. Das war meine Nummer 4. Deine Nummer 4, bitte.
Meine Nummer 4 ist Misery mit Kathy Bates und James Caan. Eigentlich eine Art Kammerspiel, kann man sagen. Ja. Es geht um den Autoren, wie auch immer er heißt, James Caan, also sozusagen das alter Ego von Stephen King, wobei er keine er schreibt enge Nackenbeißer-Romane, also
Das müssen wir ganz kurz erklären.
Nackenbeißer-Romane sind eigentlich diese kitschigen, romantischen Romane, wo immer irgendwie so ein muskelbepackter Typ der Frau immer hier so an den Hals kommt und deswegen Nackenbeißer, das da am besten noch mit so einem rosa Schnitt, das genau. Da erkennt man die ganz toll. Gibt's auch in Groschenromanform, wie auch immer. Ja. Und dieser Autor hat eine Serie gemacht, wo Misery eine Hauptrolle hat oder eine Nebenrolle, wie auch immer, eine Figur. Und diese Misery ist gestorben oder er hat sie sterben lassen, weil er es für nötig befunden hat, wie das halt bei so Soaps ist. Jetzt passiert Folgendes, eigentlich, dass der Autor hat im Schneegestöber einen Autounfall. Und diese Fanfrau, das ist Kathy Bates, die gabelt ihn auf und denkt dann, mein Gott, was für ein Glücksfall, das ist mein Lieblingsautor, dann kann ich ihn noch ein bisschen manipulieren, um praktisch das beste Finale für Misery, meine Lieblingsfigur, doch zu erzielen. Und sie hält ihn quasi fest, das ist wie eine Gefangenschaft und es ist ein Kammerspiel und es wird immer düsterer und immer düsterer und die allein dieses Phantom, dieses Psycho-Phantom von Kathy Bates ist fürchterlich. Das kippt auch innerhalb von einer Sekunde.
Ich beobachte dich, Ken Levine.
Das kommt von einer Sekunde zur nächsten, kippt das Ganze von zu und es ist grausam und das Finale ist auch fürchterlich. Also
das hat mir mal jemand erzählt, also im Film bricht sie ihm ja irgendwie nur die Füße, also die packt ja irgendwie so ein Brett dazwischen oder einmal
mit dem schlimmsten Szenen
des, und im Buch hackt sie die ab.
Gut, bei dir.
Meine Nummer 3, Shining in der Verfilmung von Stanley Kubrick.
Dann schließe ich mich direkt mal an, weil meine Nummer 3 ist auch Shining. Können wir halt einfach mal gemeinsam drüber reden.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, bei der Kategorie muss ich wirklich so, Shining. Shining ist super. Ey, der ist einfach, es ist halt Kubrick, ne? Ja. Man hat halt wirklich Angst und here comes Johnny. So, what the fuck?
Ja, das ist schon hart.
Also, es ist halt einfach ikonisch, dieses Bild mit der Axt und der Tür und
Ich fand die Zwillinge immer schlimmer. Also, wenn
das Blut aus dem Fahrstuhl.
Das ist auch hart, ja. Aber ich finde immer diese Szene, wenn der Junge mit dem Catcar irgendwie
durch mit dem Dreirad,
wie auch immer, ja. Durch die Gänge dann wandelt und auf einmal um die Ecke biegen, dann sind da diese zwei Zwillinge, die eigentlich da nichts zu suchen haben, weil da sind keine Zwillinge. Das ist ein Hotel, was einfach leer ist.
Ja.
Es ist einfach gruselig.
Was mich an dem Film aber echt aufregt, an der deutschen Version, da muss ich wirklich sagen, das kann nicht sein, Stanley Kubrick fand den Synchronsprecher von jetzt habe ich den Namen vergessen. Wer ist der Schauspieler in Clockwork Orange? Die Hauptrolle?
Malcolm McDowell, genau.
Er fand die deutsche Synchronstimme von Malcolm McDowell so gut. Jetzt, Stanley Kubrick versteht kein Deutsch, aber der fand die halt einfach so toll, das ist so eine tolle Stimme und diese Wucht, dass er unbedingt wollte, dass in Shining nicht der Standard-Synchronsprecher von Jack Nicholson ihn spricht, sondern eben dieser Mensch von Malcolm McDowell.
Und jetzt, wo du sagst, es.
Und dadurch hat halt Jack Nicholson in Shining in der deutschen Version halt einfach eine andere Synchronstimme. Und das ist total merkwürdig. Das fand Stanley Kubrick wahrscheinlich total geil und hat sich voll gefreut, aber wir deutschen Zuschauer, die halt eine andere Synchronstimme, das ist also voll die Dissonanz.
Ja. Dass er da überhaupt reinfuscht.
Ja, eben. Also ich habe gesagt,
was ist denn falsch mit dir?
Absurd.
Ja. Also, aber Stanley Kubrick ist sowieso ein Quality-Mensch, der dann
gewesen.
gewesen, ja, der 30 mal eine Szene oder noch öfter eine Szene.
30 mal mit 60 Objektiven.
Wahrscheinlich.
ja, aber das ist halt wirklich komisch. Also ich habe den erst voll spät gesehen, erst vor 2-3 Jahren oder so, als ich mir die PlayStation 3 geholt habe und dann so, ey, jetzt brauche ich mal ein paar Blu-Rays. Und da habe ich halt gelesen, dass so manche älteren Filme halt auf Blu-Ray richtig gut sind, weil die ja dann nochmal mehr rausgeholt haben. Und da war halt auch Shining dabei. Den habe ich angeguckt und gedacht, oh, krass, geil. Also.
Ich habe auch auf jeden Fall häufiger gehört, dass Stephen King diese Version fürchterlich
findet. Ja, deswegen gibt es einen zweiten Film, weil der fand die so scheiße. Ja,
so ein TV-Film, den habe ich
ja nicht gesehen. Ja, ich auch nicht, aber tatsächlich.
Hat keine Relevanz.
Ja, ist auch so, aber Stephen King, tatsächlich, der fand den, das ist der einzige Film, wo er wirklich gesagt hat, so, ey, dieser Kubrick, dieser Herr Kubrick, der dreht nie wieder einen Film. Der fand den wirklich so mies, dass er eigenes Geld genommen hat und diese TV-Produktion veranlasst hat, weil er gesagt hat, das ist so scheiße, das müssen wir nochmal machen. Deswegen heißt nämlich die Porto, der Film von Stephen King ist einfach nur Shining und dann heißt Stephen King's Shining.
Oh, schön.
Ja, ja. Also,
kleiner Funfact noch, und zwar gibt es eine Verschwörungstheorie zu The Shining oder Shining, wie auch immer, auf jeden Fall Kubrick Shining, dass der kleine Junge in einer Szene einen Wollpulli anhat und auf dem Wollpulli sieht man die Apollo 11 oder 13 Mission, auf jeden Fall die Mondmission, nee, nicht 13, 11, so, die Apollo 11 Mission zum Mond und da sind diese Raketen drauf, gestickt sozusagen und diese Geschichte alleine hat's ausgelöst, dass man jetzt vermutet, oder irgendwelche Leute im Internet
dass vermuten, Kubrick die Mondlandung gedreht
hat. Kubrick die Mondlandung gedreht hat.
Aber die sind so bescheuert. Wobei ich auf die Gefahr hin, mich lächerlich zu machen.
Ich will es einfach nur in den Raum
stellen. Auf die Gefahr hin, mich lächerlich zu machen. Ich glaube schon, dass die Amerikaner auf dem Mond waren, aber ich halte es für tatsächlich nicht so unrealistisch, dass Apollo 11, dass sie tatsächlich nicht angekommen sind.
Ja.
Weil eben, das ist so 69 und die wollten unbedingt gewinnen und Kennedy hat gesagt, so zum Ende des Jahrzehnts werden wir einen Mann auf den Mond schicken.
Es war Race to the Moon.
Ja, und dass sie dann halt irgendwie gesagt haben, okay, wir kriegen das hin, aber jetzt noch nicht. Und dann, also ich weiß, hier vielleicht völliger Quatsch, aber so ein bisschen unterhaltungswert. Apollo 11 hat nicht geklappt, also Apollo 11 war gefaked, Apollo 12 auch, Apollo 13 war der erste echte Versuch, hat auch nicht geklappt. Apollo 14 hat dann geklappt.
Okay.
Wo ist mein Aluhut?
Okay. Du bist jetzt nochmal dran.
Nummer 2. The Green Mile.
Das ist auch meine Nummer 2. Lass uns einfach drüber reden. Kein Problem.
Tom Hanks, super Schauspieler, aber wer für mich den Film am meisten rockt, ist...
Ja.
Saved Beeblebrox, wie heißt der Schauspieler, verdammt?
Du meinst den Fiesling?
Ja, auch hier Moon und.
Ah! Ach so, das ist doch. Natürlich.
Also spielt Saved Beeblebrox beim Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dann den Typen beim Moon
Sam Rockwell.
Sam Rockwell ist einer der besten Schauspieler einfach und gleichzeitig so unterbewertet. Allein so, wie der war in Green Mile. Ja, der war der Typ, dessen Verbrechen John Coffey angehängt wurde. Ganz nebenbei eine wunderbare Punkband aus Holland. Sollte ich euch mal anhören. Die heißen halt John Coffey.
Cool.
Sehr gut.
Ja, cool.
Der dann...
John Coffey Shop.
Wie das Getränk, nur ein bisschen anders geschrieben.
Ich weiß.
Ja. Sehr schade, dass der Schauspieler tot ist.
Das stimmt.
Michael Duncan Phillips?
Ich glaube ja. Auf jeden Fall drei. Ich fand es auch toll, wie er gespielt hat, auf jeden Fall.
Super.
Riesig. Und der Typ ist schon groß, aber wir haben extra nochmal die, damit das wirklich so ein Riese dann darstellt, die Kameraperspektive nochmal so auf low gebürstet, dass er nochmal extra groß wirkt. Und also es ist auf jeden Fall super gemacht. Und Frank Darabont hat Regie geführt, meine ich.
Nein, Benjamin Meyer, ich weiß es nicht. Der hat jedenfalls bei dem anderen Film.
Ich meine schon.
Ja, kann gut sein.
Ich meine schon. Und das hat er auch gut gemacht. Ich muss sagen, ich habe ja auch Green Mile gelesen, du auch anscheinend.
Nicht zu Ende.
Nicht zu Ende, okay. Und ich muss in dem Fall sagen, in dem Fall hat Stephen King wirklich ein gutes Ende geschrieben, ausnahmsweise.
Anders als im Film?
Nein.
Okay.
Und ich werde es auch nicht verraten jetzt.
Das ist so ein Film, wo man denkt, okay, den haben Leute in unserem Alter, haben den garantiert alle schon gesehen. Aber so ein 20-Jähriger, der dann wahrscheinlich schon für den wäre es tatsächlich ein Spoiler, weil
ich, kann man nachholen. Ich spoiler nicht, außer Sixth Sense. auf jeden Fall finde ich.
Du meinst, dass Bruce Willis und der kleine Junge sind eine Person?
Genau.
Okay. Du meinst das?
Das meinte ich, genau, ja. Was ich sagen wollte, ist, dass es für mich sogar eine der besten 1:1 Verfilmungen ist. Ich habe mir, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir die Figuren genauso vorgestellt, wie sie gecastet wurden. Das Casting ist brillant. Also ich habe mir jetzt nicht Tom Hanks vorgestellt, aber ich habe mir irgendwie die Art, wie der agiert und irgendwie auch die Körperlichkeit von denen jeweils so vorgestellt, wie die wirken auf die anderen. Das war unglaublich. Und die Bilder, die ich im Kopf hatte, hatte der Darabont auch im Kopf anscheinend. Das ist einfach 1:1 für mich. Ja. Daher auch eine meine 2. Und ich befürchte, wir haben die gleiche Nummer 1.
Natürlich. Ich meine, der bestbewerteste Film auf IMDb, glaube ich, immer noch.
Ja.
Oder immer mal wieder. Also es springt immer.
Und ein Beweis, dass Stephen King nicht nur Horror kann.
Ja.
Und das ist jetzt der absolute Beweis, dass wir gleich sind. Der zweite Knastfilm auf dieser Liste.
Ja, also auf 3.
1, 2, 3.
The Shawshank Redemption.
Die Verurteilten.
Es gibt so ein geiles Interview mit Morgan Freeman. Da wird irgendwie gefragt, so, warum glauben Sie eigentlich so, why do you think that the movie wasn't that successful in its day? Yeah, I think it was the title. It's like, I guess there were a guy in the office who told another guy, oh man, I went to the movies and I saw that movie, I don't know.
It's a tongue breaker.
Das ist halt wirklich super. Also, ganz ehrlich, hieße der Film, jetzt mal ernsthaft, wenn der Film im Original The Convicted hieße, ey, das klar, das kannst du besser merken.
Das wäre besser, ja. Obwohl die Verurteilten, ja, es ist okay. Also, weil es geht nicht nur um den einen Verurteilten, sondern es geht schon um eine Reihe von Verurteilten.
Natürlich. Der Titel ist halt wirklich, ey, ist einfach echt nicht gut gewählt, weil klar, Shawshank ist der Ort und Redemption ist halt die Erlösung.
Ja.
Und das passt schon, ergibt schon Sinn. Aber es ist halt wirklich mies gewählt einfach. So.
Ja.
Aber ja, gut, wir reiten jetzt voll auf den Titel rum. Der Film ist fantastisch wegen mehreren Gründen. Erstmal die Geschichte, die Vorlage ist super. Ich habe mir sagen lassen, es ist sehr anders als die Kurzgeschichte.
Die ich wiederum nicht gelesen habe.
Weil das ist halt wirklich eine Kurzgeschichte. Ne? Das sind irgendwie 15 Seiten, in der es halt schon, also das Setup ist schon irgendwie so gleich. Also ein Typ wird halt unberechtigterweise eingesperrt und kommt dann raus. Und wenn man so will, ist das ja eigentlich der Film ist ja eigentlich hier, wie heißt es, der Graf von Monte Cristo? Sehr viele Parallelen,
ja,
ne?
Ja, schon.
Dass er sich auch dann später daran rächt, indem er halt die ganzen Sachen an dem Gefängnisdirektor, indem er das veröffentlicht.
Ja, klar.
Und der Gefängnisdirektor sich dann erschießt.
Er ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Er ist ein ziemlich schlauer Bursche und das ist aber auch kein Rachefilm oder so. Nutzt er seine Zeit perfekt aus, die er da hat. Und es ist vor allem, finde ich, ein Film über Freundschaft.
Ja.
Und das ist
Freundschaft zwischen Red und
genau. Und wie auch immer er heißt.
Frischfleisch.
Frischfleisch. Ja, nein, ja, am Anfang wird er so genannt. Ja. Stimmt. Ja,
ich weiß nicht.
Stell dir mal vor, der wird so. Ja, okay. Nee, aber auf jeden Fall Tim Robbins, ja. Tim Robbins spielt auch grandios in dem Film.
Boah, die Szene, wo er irgendwie da, wo die auf dem Dach sind, wo die das Dach reparieren müssen und dann so, nehmen sie ihre Frau. Willst du mich verarschen? So am Hals runterhält über dem Dach und der einfach so komplett ruhig bleibt. So. Sie können die gesamte Steuer, sie können die Steuererklärung so manipulieren, dass sie alles ihre Frau überschreiben. Dann verlieren sie nichts.
So, so geil. Ich hatte auch wirklich damals richtig Schiss vor dem Wärter, ja, weil der Wärter ist nämlich der, ich meine, er hieß Coogan in Highlander. Das ist der Fiesling von Highlander. Und es ist schon eine fiese Sau, nur 2 Meter Mann. Und,
okay, krass.
Ja, auf jeden Fall das nur am Rande. Der Film macht eine Menge richtig. Der macht sehr, sehr viel richtig. Und was ich auch sehr mag an Filmen, es kommt selten vor, aber das ist die Stimme aus dem Off, das ist der Erzähler.
Ja.
Man könnte natürlich dann dem Film vorwerfen, ja, das ist doch billig, das kann doch jeder. Aber wenn man eine gute Geschichte erzählen will, und das macht der Film, dann treibt das einfach die Handlung voran.
Ja, ich stehe auch auf Off-Erzähler.
Es ist einfach atmosphärisch. Es ist einfach unglaublich atmosphärisch.
Ja.
Und es trägt den Film immer weiter.
Ich möchte den Score auch noch erwähnen. Das ist nämlich von meinem Lieblingskomponisten Thomas Newman. Den kennt ihr alle als den Komponisten von American Beauty. Also das ist das berühmte Xylophon. Das ist ja typisch Thomas Newman. Shawshank Redemption war einer der ersten Filme und tatsächlich hat der ganze Film auch wirklich nur Score, bis auf eine Ausnahme. Das ist ein Song von den Ink Spots. Der ist halt auch auf dem Soundtrack drauf von Shawshank Redemption. Den habe ich mir dann irgendwann mal gekauft. Also den Score und allein die Streicher, wenn man das hört, also die Musik ist so fantastisch. Also Thomas Newman ist einfach mein Lieblingsfilmkomponist und hat auch die Musik für Shawshank Redemption gemacht und für ganz, ganz viele Filme. Für Green Mile, glaube ich, auch.
Okay.
Da würde ich jetzt nicht wetten, müsste ich nachgucken, aber soweit ich weiß, hat er da auch den Score gemacht.
Okay. Ja, und hier nochmal gesagt, auf jeden Fall ist hier bei Verurteilten der Frank Darabont. Bei Green Mile, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es Darabont war. Aber die Machart ist ganz anders. Bei Green Mile sieht es mehr nach einem TV-Film aus.
Nee, auf keinen Fall. Sorry, da muss ich unterbrechen. Auf keinen Fall. Warum die Filme so unterschiedlich aussehen, obwohl sie beide in einem Gefängnis spielen und auch ungefähr zur gleichen Zeit, sind die Perspektiven. Ja. Green Mile findet fast ausschließlich aus der Perspektive der Wärter statt.
Okay.
Und die Verurteilten findet fast ausschließlich aus der Perspektive der Gefangenen statt.
Das stimmt.
Die Verurteilten spielt sehr viel draußen, also im Hof dieses Gefängnisses.
Ja.
Weil es ja nicht der Hochsicherheitstrakt ist und The Green Mile spielt viel drin.
Das ist eigentlich
also die Perspektive einerseits, die Geschichte einnimmt, oder die der Erzähler so einnimmt und die Kulisse.
Ja, okay.
Zumal The Green Mile ja im Prinzip eine Rückblende ist. Also es wird ja aus der heutigen Zeit erzählt.
Ja, da gibt es eine Rahmenhandlung.
Genau, und das hat halt die Verurteilten nicht. Also, aber
verstehe.
Also Green Mile ist auf keinen Fall TV-Film-Niveau. Also
es wirkt nur, ja, du hast recht, das ist eine andere Perspektive und es hat nur einen ganz anderen Stil. Das ist mir einfach aufgefallen. Genau. Okay. Ja. Das wäre es eigentlich. Ich hatte noch ein paar mehr aufgeschrieben.
Ja, sag mal. Vielleicht fällt mir dann... stimmt, den habe ich doch gesehen.
Also Honorable Mentions würde ich sagen, ist S, The Stand, wobei die beiden eigentlich lange Filme sind, die aber fürs TV produziert worden sind in dem Fall. Das sind 2 Teiler in dem Fall jeweils und das jeweils 90 Minuten. Aber auch mit sehr guten Schauspielern jeweils gemacht und Ich weiß nicht, also ich meine, S kommt jetzt auch bald im Kino, eine Kinoversion. Ich bin mal sehr gespannt, ob das wirklich mit dem Tim Curry als dem Clown Pennywise konkurrieren kann. Ich glaube nicht.
Ich habe S nie gesehen. Ich gucke mir doch keinen Film mit einem Horrorclown an.
Das Horrorclown, da musst du auch wirklich, da musst du wirklich dich irgendwo dran krallen. Es ist wirklich hart. Und The Stand ist eine sehr biblische, dystopische Geschichte, aber schon fast zombie-esque. Ja, sehr gut auf jeden Fall. Was ich auch noch erwähnen will als auf jeden Fall Full-Feature-Film ist Der Nebel mit Thomas Jane in der Hauptrolle. Spielt eigentlich auch fast gänzlich in einem Supermarkt, der abgeschottet wird, weil draußen ist ein Nebel und man weiß nicht genau, was passiert, aber irgendwie so eine Art Alien-Invasion passiert und auch eine Art Kammerspiel, aber sehr zu empfehlen, sehr guter Film. Was nicht zu empfehlen ist, ist Das geheime Fenster mit Johnny Depp.
Boah, der ist so scheiße.
Schaut ihn euch
das nicht an. Das von Stephen King?
Stephen King.
Boah, der ist so scheiße, der
nicht
Film.
Angucken.
Du weißt, du guckst 5 Minuten, du kennst die ganze Geschichte.
Ja,
du kriegst 5 Minuten, hast keinen Bock
mehr. Ich mag
mehr.
Den Film weder von der Schauspielerleistung her, noch von dem Stil her. Es ist und es ist keine Minute gruselig.
Nee.
Keine Minute, einfach, keine Sekunde.
Wirklich, man weiß nach 5 Minuten, worauf es hinausläuft,
ja.
Und dann langweilt man sich noch weitere 80.
Also es ist nicht alles Gold, was glänzt bei Stephen King. Also aufpassen. Deswegen, ja.
Tommy Knockers ist auch scheiße.
Tommy Knockers ist boah, unterirdische Computereffekte.
Ja.
Kann man.
Nee, du meinst, Langoliers.
Aber
Der ist gut. Der hat einen miesen Effekt, aber der ist gut.
Stimmt, Langoliers.
Aber Tommy Knockers ist mit den schlechten Puppen.
Ja, richtig. Der war auch.
Richtiger Dreck.
Ja, aber auch Fernsehfilm, ja. Und Langoliers auch. Aber der hat zumindest noch eine coole Story.
Ja, das stimmt.
Langoliers finde ich super.
Haben wir das doch gewuppt.
Ja, ciao.
Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 5ausdemhut@gmail.com. Auf Wiederhören!